10.000 Tage, das ist ungefähr die Zeit, die man in westlichen Industrieländern mit Arbeit verbringt. Und da habe ich mir gedacht, das wäre doch irgendwie cool zu sagen, na, dass man die Leute fragen kann, ne, wo stehst du eigentlich mit deinen 10.000 Tagen? Ne? Setzt du die sinnvoll ein? Ist es das, machst du eigentlich das, was du auch gerade machen möchtest?
Grünland, der Nachhaltigkeitspodcast für ein natürliches Leben. Hallo liebe Grünländerinnen und Grünländer. Habt ihr euch schon mal überlegt, euren Job zu kündigen, weil er nicht mit euren Werten vereinbar ist? Falls ja, seid ihr damit wirklich nicht allein, denn es gibt immer mehr Menschen, insbesondere der jüngeren Generationen, also Millennials und der Generation Z, die ihrem Arbeitgeber genau deshalb den Rücken kehren. Das nennt sich Conscious Quitting, dieses Phänomen, und kursiert gerade durch alle Medien.
Genau, man liest viel davon und inzwischen hat das Ganze ja auch noch eine neue Facette bekommen, denn Menschen kündigen auch zuhauf, weil ihr Unternehmen nicht genug für Umwelt und Klima tut oder ihnen sogar eher schadet. Dieses Climate Quitting nehmen wir uns heute genauer vor. Wir sprechen mit zwei spannenden Interviewgästen darüber, was Arbeitnehmende zum Kündigen fürs Klima bewegt und wie sich der Arbeitsmarkt verändern muss, um zukunftsfähig zu werden.
Damit willkommen zurück im Grünland mit Julia
und Jana.
Vielleicht hat es der eine oder die andere von euch ja sowieso gesehen. Luisa Neubauer hatte dieses Jahr beim OMR einen Auftritt, der wirklich viel diskutiert wurde. Ihre Rede bei dieser ja bekannten Veranstaltung für digitales Marketing und Technologie, ihr kennt es wahrscheinlich noch unter dem anderen Begriff Online-Marketing-Rockstars. Jedenfalls ging Luisas Auftritt wirklich ganz schön durch die Medien. Das Motto war Cut the Bullshit, was schon an sich irgendwie ein Ausrufezeichen war. Und ich muss sagen, ich fand es auch wirklich eine mitreißende Rede, die zunächst mal mit diversen Unternehmen abrechnete. Achtung an der Stelle, Shell war Hauptsponsor dieses Festivals. Und zwar ging es da um Unternehmen, die massiv Greenwashing betreiben. Vor allem auch mit denen eben, die wirklich per Persona Vorstand im Raum saßen. Und generell muss man sagen, auch das Publikum kam nicht zu kurz, denn es waren eben hauptsächlich Menschen aus dem Marketing, deren in Anführungszeichen clevere Ideen natürlich insbesondere das Greenwashing überhaupt erst möglich machen.
Ja, genau. Und Luisa sagte dann ganz eindeutig zu allen, die bei Firmen arbeiten, die, Zitat, wertvolle Arbeitskraft von MitarbeiterInnen lieber nutzen, um das gestrige Geschäftsmodell zu schützen, als die Bewohnbarkeit unseres Planeten, macht da nicht mehr mit. Wenn ihr könnt, macht es nicht. Also eine sehr klare Message, ja, aber auch klar natürlich, nicht alle können und sollten jetzt mal eben einfach so den Job wechseln. Aber wer für ein wirklich nicht nachhaltiges Unternehmen arbeitet, sollte es zumindest ernsthaft in Erwägung ziehen. Vor allem, wenn alle Versuche, in dem Unternehmen selbst was zu ändern, scheitern. Und Luisa betont in ihrer Rede dann, welchen Unterschied man machen kann, wenn man seine Ideen, Kreativität, Zeit und Kraft eben nicht für den Profit anderer Leute, sondern für den Schutz unserer Lebensgrundlagen einsetzt. Also wirklich eine sehr coole Rede, können wir auch nochmal in den Shownotes verlinken. Schaut da gerne mal rein, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt. Und ganz wichtig ist natürlich auch, dass wir uns diese Dinge nicht irgendwann im Laufe unseres Berufslebens mal überlegen, sondern vor allem in den nächsten 7 Jahren. Denn das deutsche Klimaschutzgesetz sieht eigentlich vor, klimaschädliche Emissionen bis 2030 um 65% gegenüber 1990 zu reduzieren. Und das liegt aktuell noch in sehr weiter Ferne.
Wir wissen ja, dass es nicht so einfach ist, sich zwischen all den alltäglichen Verpflichtungen dann auch noch für Umwelt und Klima einzubringen. Aber, und jetzt kommt tatsächlich eine immense Zahl, wir verbringen statistisch gesehen rund 10.000 Tage unseres Lebens mit der Erwerbsarbeit. Und wie Eckhard von Hirschhausen es immer so schön sagt, es ist schwer, ehrenamtlich die Welt zu retten, wenn andere sie hauptberuflich zerstören. Und das ist im Grunde genommen ja ein Satz, den man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen muss. Denn wenn ihr eine Arbeit wählt, die gewissermaßen zukunftsgewandt ist und einfach echt einen positiven Impact liefert, dann könnt ihr nämlich mit einem großen Teil eurer Arbeit genau diesen zerstörerischen Menschen die Stirn bieten. Denn tatsächlich ist eure Arbeitskraft so ziemlich der größte Hebel, den wir alle haben. Und hinzu kommt, dass aktuell ja überall eigentlich händeringend nach Fachkräften, Auszubildenden und so weiter gesucht wird. Vor allem für die grüne Wende in vielen Branchen.
Genau mit diesem Problem beschäftigt sich das Projekt 10.000 Tage. Wir haben es gesagt, 10.000 Arbeitstage, also auch ganz treffend benannt. Initiiert wurde das Ganze vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und Project Together, einem gemeinnützigen Sozialunternehmen. Und es ist eine Umsetzungsallianz, ein cooles Wort, von PartnerInnen aus Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Staat und Wissenschaft, die sich eben für eine Mission zusammenschließen. Sie wollen möglichst viele Fachkräfte mobilisieren und ausbilden, um unsere Wirtschaft und Gesellschaft langfristig zu dekarbonisieren, also von fossilen Rohstoffen wegzubringen. Und Ziel ist es dementsprechend, möglichst viele Menschen in Klimajobs zu bekommen. Wie das genau funktionieren kann, das erklärt uns jetzt Louis Hahnemann vom Project Together.
Und damit begrüße ich ganz herzlich Louis Hahnemann bei uns im Grünland von Project Together. Schön, dass du da bist und uns heute so ein paar Fragen beantwortest.
Super gerne. Ich bin sehr gespannt und es ist sehr herzeint mein Leidenschaftsthema, über das ich auch gerne rede.
Super, da freuen wir uns schon sehr aufs Gespräch. Und ich möchte gleich mal einsteigen mit der ersten Sache. Ich habe auf eurer Website nämlich Folgendes gelesen. Bis 2030 fehlen über 750.000, was ich eine immense Zahl finde, Fachkräfte in Schlüsselindustrien für den Wandel zu einem klimapositiven Land. Kannst du uns da mal erläutern, welche Industrien sind denn da einbezogen? Wovon sprecht ihr da eigentlich?
Wie bei jeder guten Zahl sollte man wahrscheinlich erstmal sagen, woher kommt sie? Das ist aus dem Kanzleramt, die eine Studie gemeinsam mit der Beratungsfirma BCG, der Boston Consulting Group, gemacht haben in der Allianz für Transformation. Und da schlüsseln sie auf, ich würde jetzt mal sagen, ich stelle es mir vor wie so eine Zwiebel. Es gibt ein paar Sachen, die sind sehr offensichtlich und nachvollziehbar in diesem Bereich. Das ist Menschen, die Solar installieren, Menschen, die bei der Wärmewende mitarbeiten, also Häuser sanieren. Es gibt aber auch viele Berufe, die erstmal, wo man ein bisschen drüber nachdenken muss. Und da sind es dann zum Beispiel Menschen, die auch im Gemeindeamt arbeiten und vielleicht eine Windkraftanlage freigeben oder eben nicht freigeben, weil sie zu wenig Leute da haben. Und dann gibt es auch, also grob kann man sagen, der Großteil ist im Handwerk, dann in der Industrie und dann gibt es noch ganz, ganz viele kleinteilige Berufe, die da reinfallen. Aber auch so Sachen wie eine Busfahrerin oder alle, die sozusagen den öffentlichen Nahverkehr sozusagen voranbringen, fallen da auch rein.
Ja klar, das sind ja immer ganz viele kleine Puzzleteile, die da irgendwie zusammengesetzt werden müssen. Aber wie ist denn das genau? Mit welchen Maßnahmen kann man denn diesem enormen Mangel überhaupt gegensteuern, jetzt vor allem ja auch sehr akut? Und welche Gruppen wollt ihr da besonders ansprechen?
Also im ersten Schritt haben wir geguckt, gibt es vielleicht eine Berufsgruppe, die so ein bisschen heraussticht? Und das sind die Elektriker, Elektrikerinnen. Weil man sich vorstellen muss, in diesem Ausphasen aller fossilen Techniken wird ein Großteil davon ersetzt durch elektrische Prozesse, ne? Sozusagen Strom, Batterie. Und der Elektriker sozusagen ist eigentlich einer der wenigen, der das durch seine Ausbildung oder auch sozusagen die Ingenieursform davon, Studium, sozusagen das alles beherrscht, ne? So, das ist so einer, der, den man wirklich nochmal hervorheben kann. Und genau, jetzt das erstmal so als, was ist das Ziel? Und jetzt, was kann man machen? Wir haben gesagt, es gibt eigentlich so drei große, wir nennen es Wirkungsfelder. Das erste ist die Berufsorientierung. Das heißt, Menschen, die gerade in dem Beruf starten oder kurz davor sind, vielleicht noch in der Schule und sich jetzt so Gedanken machen, was kommt danach? Das ist das eine Wirkungsfeld. Das zweite Wirkungsfeld sind die sogenannten Wechsler. Das heißt, Menschen, die sind schon im Beruf, vielleicht manche erst 2, 3 Jahre, andere vielleicht auch 20, 30 Jahre und wollen oder müssen wechseln und sich verändern. Also wollen, würde ich mich zum Beispiel selbst auch dazu zählen. Man stellt sich die Sinnfrage, überlegt, was kann ich jetzt eigentlich selbst gegen die Klimakrise machen? Aber auch Menschen, die müssen, weil ihre Industrien oder ihre Jobs halt einfach keine Zukunft haben und entweder wirklich in einem Stadion, wo sie dann schon entlassen werden oder natürlich besser, wenn es ist ja meist absehbar, dass bestimmte Technologien da sozusagen am Markt nicht mehr langfristig bestehen können, dass die sich dann umorientieren. Und der dritte große Punkt ist die Fachkräfteeinwanderung, wo man sagt, okay, die ersten zwei sind die Zielgruppen Menschen, die in Deutschland sind. Und bei der dritten geht es darum, wenn wir die ersten zwei ausgeschöpft haben, wird immer noch ein großes Delta bleiben. Dementsprechend müssen wir auch gucken, wie kann Deutschland ein einwanderungsfreundlicheres Land werden, damit wir die Fachkräfte ins Land bekommen.
Du hast gerade schon auch vom Thema Wollen gesprochen und dich da so ein bisschen mit einbezogen. Kannst du uns mal nochmal schildern, wie bist du eigentlich zu diesem Thema überhaupt gekommen? Warum setzt du dich so damit auseinander oder auch so dafür ein? Vielleicht gibst du uns da nochmal so ein bisschen einen Einblick in deinen Werdegang.
Sehr gerne. Es ist auch kein so offensichtlicher Weg, weil ich die letzten 20 Jahre, ich bin jetzt 39, immer in der Startup-Digitalbranche war, erst für den Inkubator gearbeitet habe, dann für eine Venture-Capital-Firma eine Digitalagentur gegründet habe. Und dann aber schon so, es war eigentlich zur selben Zeit, wie Fridays for Future aufkam, auch durch Fridays for Future, aber nicht nur. Ne? Es war ja dann auch einfach präsent in den Medien überall, tiefer in diese Thematik der Klimakrise eingestiegen bin. Und dann zum Englischen sagt man dieses Rabbit Hole, wenn man dann erst einmal drin ist und sich das dann wirklich vergegenwärtigt, gab es für mich dann den Punkt, wo ich wirklich einmal spät in der Nacht gesagt habe, ich will und muss mich eigentlich so dem Kampf gegen die Klimakrise verschreiben. Nicht durchgängig, ne? Ich werde jetzt mein Leben nicht alles quasi auf links drehen, aber schon so, dass es mich immer seitdem beschäftigt und ich gucke, was kann ich machen. Ne? Und das ist einfach eine sehr hohe intrinsische Motivation, die mich da treibt.
Sehr verständlich,
wie bei so vielen letztlich. Und gleichermaßen setzt ihr ja jetzt bei 10.000 Tage auf innovative Allianzen zwischen PartnerInnen aus allen Teilen der Gesellschaft, wie ihr das ausdrückt. Kannst du uns da mal schildern, wie diese Allianzen eigentlich konkret aussehen, wer da so ja, zusammenkommt und welche Lösungen daraus entstehen?
Sehr gerne. Also vielleicht im ersten Schritt, warum überhaupt 10.000 Tage? Das ist ungefähr die Zeit, die man in Westeuropa, in westlichen Industrieländern mit Arbeit verbringt. Und da habe ich mir gedacht, es wäre doch irgendwie cool zu sagen, dass man die Leute fragen kann, wo stehst du eigentlich mit deinen 10.000 Tagen? Ne? Sagen, setzt du die sinnvoll ein? Ist es das, machst du eigentlich das, was du auch gerade machen möchtest? Und jetzt die Frage, wie funktioniert dieser Prozess, den wir gestartet haben? Das ist ein sogenannter Open Social Innovation Prozess, also soziale Innovation, die sagt, man muss ein Problem definieren. In dem Fall ist es der Fachkräftemangel in Klimaberufen und dann sagen, welche Menschen, Organisationen sind hierfür eigentlich relevant und die dann zusammenzubringen. Und unsere Rolle, meine und die von meinem Team, ist diesen Prozess zu orchestrieren, die Leute einzuladen, Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen, auch so ein bisschen wie so ein Gastgeber dann sowohl im virtuellen Raum als auch im echten Raum die Menschen zusammenzubringen und dann an Lösungen zu arbeiten. So, und wir sind in dem Prozess jetzt so weit, dass wir etwas über 400 Menschen haben, die in unserer Community sind und die jetzt dann in den nächsten Wochen die Lösungen gemeinsam entwickeln. Und dann gibt es eine externe Jury, die dann entscheidet, welche dieser Lösungen bekommen eine Förderung und dann auch Umsetzungshilfe durch uns im nächsten Jahr.
Magst du da vielleicht so ein paar konkrete Beispiele geben für Lösungen, die da jetzt schon entwickelt wurden? Denn wenn du jetzt auch so sagst, Berufsorientierung zum Beispiel, ich erinnere mich, bei mir in der Schule war das eine Katastrophe. Also wir wussten alle nicht wirklich, was wir da anfangen sollten. Und es war irgendwie sehr wenig Unterstützung, muss man sagen. Also habt ihr da irgendwie bessere Ansätze oder auch für Umschulungen zum Beispiel?
Also das Spannende ist, dass wir gar nicht die Lösung haben müssen, sondern wir haben sozusagen in unserer Community Leute, die Ansätze haben. Ein Beispiel ist zum Beispiel Joblinge. Die haben sich besonders darauf spezialisiert, Menschen mit multiplen Hindernissen, das kann sein, waren in der Schule nicht so gut, vielleicht sozusagen auch aus einem elterlichen Background, wo es nicht alles so einfach war, heranzuführen an die Arbeit durch ein spezielles Coaching-Programm und einfach auch mit am Ball zu bleiben und die auf Augenhöhe mit den Menschen zu sprechen. Und die haben eine 3- bis 4-fach so hohe Erfolgswahrscheinlichkeit als die anderen Ansätze. Und das ist dann, wir nehmen dann jetzt so ein Community-Member wie die Joblinge und sagen, aha, die haben das für diese Zielgruppe, ein tolles Modell. Wie können wir das denn jetzt nutzen für die Klimaberufe? Und wen brauchen wir dann noch? Zum Beispiel eine Handwerkskammer, ein Solarunternehmen, was mitmachen kann. Und die drei können dann eine tolle Lösung entwickeln. Und warum ich euch jetzt noch nicht, also erstens kann ich ein paar Lösungen nennen, aber wir sind im Prozess jetzt so weit, dass es eigentlich erst die Findungsphase ist, wo die Menschen zusammenkommen und dann die Jury sozusagen in ein paar Wochen, Tagen wird, dann entscheiden wird und dann gehen die Ergebnisse der Lösung, stehen dann eigentlich erst Anfang 2024 fest. Aber ein Beispiel ist, was wir auch schon gemacht haben. Wir haben ein Solarcamp veranstaltet, wo wir junge Menschen herangeführt haben und gezeigt haben, wie ist das eigentlich, Solaranlagen zu installieren? Was braucht es dafür? Und auch so ein bisschen die Angst vor körperlicher, echter Arbeit, sage ich jetzt mal, auch zu nehmen und wie viel Spaß das auch machen kann. Und das war jetzt im August und war ein sehr großer Erfolg.
Das heißt aber auch langfristig geht es ja darum, quasi diese kleinen Beispiele zu nehmen, irgendwie kleinere Sachen, wo es gut geklappt hat und dann zu gucken, wie kann man das skalieren? Wie kann man das möglichst in die breite Anwendung bringen sozusagen?
Korrekt, ne? So, ein anderes Beispiel ist, wir arbeiten mit der Bertelsmann Stiftung und einer Organisation, die ohne Hände keine Wände heißt, daran, wie kann man eigentlich Teilqualifizierung voranbringen? Weil es gibt viele Menschen, die sagen, aus verschiedenen Gründen, ich kann mir jetzt nicht 3 Jahre Zeit nehmen und eine Ausbildung zu machen. Für die ist es einfach eine zu große Hürde. Das kann sein, dass sie einfach negative Bildungserfahrungen gemacht haben. Es kann aber auch sowas Praktisches sein, wie wenn es zum Beispiel ein Geflüchteter ist, der sagt, ich habe ja jetzt schon eine Familie, die ich ernähren muss. Ich kann jetzt nicht 3 Jahre nochmal zurückstecken. Und da ist so eine Teilqualifizierung eine tolle Möglichkeit, dann innerhalb von ein paar Monaten einen Teil auf einem sehr hohen Niveau zu lernen, aber nicht das komplette Ausbildungsangebot zu nutzen und dann dort schon reinzustarten, Geld zu verdienen und dann zu einem späteren Zeitpunkt die weiteren Teilqualifizierungen zu machen. Und am Ende ist er dann genauso oder die genauso gut ausgebildet.
Jetzt habe ich da schon so ein paar Vorteile irgendwie rausgehört oder fast Buzzwords, die so in der Arbeitswelt kursieren, Flexibilität zum Beispiel. Mhm. Aber was sind denn so die Rahmenbedingungen für Klimajobs, die sie dann letztlich auch für Menschen attraktiv machen, die bis dato eben nicht nachgedacht haben über einen Wechsel, ich sag jetzt mal raus, aus der fossilen, traditionellen Industrie?
Also ich glaube, der größte Punkt ist wirklich die zukünftige Sicherheit dieser Jobs. Und das wird, glaube ich, auch am stärksten unterschätzt, weil für viele wird das immer noch als was Neues gesehen und neu wird assoziiert mit gefährlich. Aber eigentlich kann man wirklich alle Studien mit allen Wissenschaftlern sprechen, sagen, selbst denen es politisch nicht so lieb ist, sage ich mal, zu diesem Ergebnis zu kommen, sagen, ist ganz offen. Und dementsprechend ist das eine sehr sichere Geschichte. Wenn ich jetzt zum Solateur oder zur Solateurin mich ausbilden lasse, wenn ich jetzt sozusagen den Switch mache in die erneuerbaren Energien, in die Wärmewende, in öffentlichen Personalverkehr, in Klimamanager, der Stadt dabei unterstützt, die Klimaziele zu erreichen, dann sind es die mitkrisensichersten Jobs, die es gibt. Da kann man eigentlich sicher sein, dass das für die nächsten 20, 30 Jahre eine sehr, sehr hohe Auslastung ist. Das ist Nummer eins. Dahin geht auch mit Sicherheit ein vernünftiger Verdienst, natürlich abhängig davon, welcher Beruf es am Ende ist. Aber immer, wo eine hohe Nachfrage ist, ist eigentlich auch dann möglich, sozusagen vernünftige Gehälter zu erzielen. Und der dritte Teil ist natürlich, dass man an was sehr Positivem arbeitet, ne? Dass man sagen kann, ich leiste meinen Teil, um, jetzt kann man das unterschiedlich dramatisch sagen, ich sehe die Klimakrise sehr dramatisch, das heißt, man kann daran teilhaben, an dem Erhalt der Menschheit zu arbeiten. Wenn man es bisher niedriger haben will, kann man sagen, man macht was Nachhaltiges oder Sinnvolles. Aber ich würde sagen, das sind die Hauptgründe, warum Leute wechseln und warum ich auch denke, wenn man das noch bekannter macht, noch mehr Leute wechseln werden.
Du hast jetzt gesagt, ihr seid eigentlich in dem Prozess, wo sozusagen die Lösungen, die eingereicht wurden, jetzt angeschaut werden und dann dementsprechend ausgewählt und so weiter. Aber wie läuft es jetzt noch weiter bei euch? Wie kann man sich denn zukünftig als zum Beispiel Unternehmen, als Bildungseinrichtung oder sonst wie einbringen und vielleicht auch vernetzen?
Also das Gute ist sozusagen, man kann sich jetzt auch immer noch anmelden. Das heißt, wer Lust hat auf 10.000tage.org, kann man mitmachen und sich anmelden. Man wird sich auch nochmal Anfang nächsten Jahres sozusagen neu anmelden können. Das heißt, wir werden wie so 2 Gruppen haben, ne? die früheren sind und dann nächstes Jahr nochmal eine 2. Gruppe. Und sonst, das ist natürlich, um die Förderung zu bekommen. Da gibt es gewisse formale Prozesse, wo wir uns auch einfach dann an die festgelegten Daten halten müssen. Aber jedes Unternehmen, jeder, der Lust hat, sozusagen Teil der Community zu werden, kann das jederzeit natürlich tun. Über unsere Webseite kommt man erstmal rein, dann gibt es ein Gespräch mit einem sozusagen aus dem Team und dann gibt es eine Slack-Gruppe, wo man dann abhängig von den Wirkungsfeldern gemeinsam Teil der Community werden kann. Zusätzlich gibt es sogenannte Community Calls, wo man dann meist per Zoom, aber teilweise auch vor Ort sich dann trifft, im Workshop-Format und gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. Also kann ich nur jeden ermutigen, der Lust hat, sich das mal anzuschauen.
Cool. Also einfach, um sich, wie gesagt, zu vernetzen, um einfach zu gucken, was ist möglich, was gibt schon da draußen, ist das ja eine super Sache.
Richtig. Und halt auch dann unabhängig davon, ob man das jetzt macht, um Teil der Förderung zu werden oder einfach nur Teil der Community zu sein und dort gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. Climate Quitting ist, glaube ich, schon, was einige Unternehmen gerade erst anfangen zu verstehen, viele wundern sich, oh, warum bewerben sich eigentlich nicht so viele Leute bei mir? Und im Vergleich dazu, ich habe einige Bekannte, die haben Klima-Startups gemacht, da kriegt man dann deutlich mehr Bewerbungen. Ne? Also einfach, weil es was ist, ich hatte schon gesagt, Sicherheit, positive Wirkung und andere Elemente, die es sehr attraktiv machen.
Also auch dahingehend tatsächlich ja sehr spannend, was sich da noch so entwickelt. Aber vielleicht magst du uns auch mal noch so ein gewisses Bild der Entwicklung aufmachen, also so eine Vision. Was stellst du dir vor für 1000 Tage? Wo soll es hingehen? Was steht letztlich dahinter? Habt ihr vielleicht auch konkret irgendwie so einen Plan für die nächsten Jahre, was da noch so kommt?
Also meine Vision, mein Traum wäre, dass wir ein Teil der Lösung waren, Leute darauf aufmerksam zu machen, dass die Entscheidung, welchen Beruf, welche Tätigkeit sie ausüben, einen extrem großen Einfluss darauf hat, wie die Zukunft hier in Deutschland und auf der Welt aussehen kann. Und ich will das andere damit nicht kleinreden, aber wenn ich sage, ob ich jetzt Kuhmilch oder Mandelmilch nehme, ist das eine wichtige Entscheidung und im Zweifel ist das eine vielleicht ökologischer als das andere oder Hafermilch. Aber den Einfluss, wenn ich den Großteil meiner Zeit, den ich ja im Beruf verbringe, an den richtigen Stellen einsetze, hat es nochmal eine ganz andere Wirkung. Ich wäre dann zufrieden, wenn das viele Menschen mitbekommen haben und nicht jeder wird dem zustimmen, aber ich hoffe, ausreichend Leute sagen dann, ah ja, stimmt, da ist vielleicht was dran, dann darüber nachdenken und darauf basierend sozusagen ihre Berufsentscheidung entweder zu beginnen oder in der Mitte sozusagen ihres Berufslebens nochmal überdenken und beim Wechsel schauen. Das ist schon, also quasi jetzt von mir, meiner persönlichen Motivation und Traum. Ich fände es auch noch toll, wenn es so einen Ort gäbe, weil auf mich kommen ganz viele Leute zu, die sagen, ich würde ja gerne was im Klimabereich machen, aber ich weiß gar nicht genau was. Ne? So. Und ein Ort, ob der jetzt physisch ist, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das auch, dass man so, würde mich auch interessieren. Erlebt ihr das auch?
Dass man da nicht so richtig eine Anlaufstelle hat sozusagen.
Ja.
Ja,
genau.
Ist schon immer noch verteilt. So klar gibt es so gewisse Plattformen und so weiter, aber das stimmt schon, dass man oft nicht so richtig weiß, wo soll ich ansetzen mit meinen Fähigkeiten oder Interessen, die ich schon habe.
Und wenn man diesen Ort schaffen könnte, und ob der jetzt dann physisch ist oder virtuell, finde ich, wäre auch richtig viel gewonnen.
Dann sind wir doch gespannt, ob wir uns in naher Zukunft oder zumindest mittelfristig vielleicht an so einem Ort irgendwie begegnen können. Fände ich wirklich spannend. Auch mit anderen, die sich zu diesem Thema informieren möchten, tiefer einsteigen möchten und genau diese Anknüpfungspunkte für sich und für ihr Leben irgendwie finden wollen.
Richtig.
Vielen Dank auf jeden Fall für den Einblick. Tolle Arbeit, die ihr da leistet. Insofern bin ich wirklich gespannt, was ihr da noch so in petto haltet. Wir werden es beobachten. An der Stelle aber herzlichen Dank für die Einblicke und für das angenehme Gespräch.
Vielen Dank an euch. Bin gespannt.
Vielleicht seid ihr jetzt schon mal inspiriert, ein anderes Arbeitsumfeld unter die Lupe zu nehmen und in Zukunft zum Beispiel Solarpaneele zu montieren oder Gebäudesanierungen zu planen. Also da ist ja eine gewisse Vielfalt auch dahinter, wie uns Louis geschildert hat. Und natürlich hatten gerade Jobs so im Bereich erneuerbare Energien lange Zeit nicht den besten Ruf, weil Betriebsstätten und Produktionsstandorte geschlossen wurden. Und dann natürlich zahlreiche Menschen entlassen wurden in der Konsequenz. Das ist natürlich tatsächlich ein Problem, hat sich aber ja auch gewandelt. Und seit die Ampelregierung eingesetzt ist und der Ukraine-Krieg wiederum auch die Gefahr fossiler Abhängigkeiten wirklich eindringlich untermauert hat, wird ja zumindest in der Theorie immer mehr der Ausbau erneuerbarer Energien gefördert. Für die Umsetzung in der Praxis braucht es dann natürlich wieder reichlich Man- oder Women-Power.
Aber keine Sorge, falls euch bei diesen Branchen jetzt trotzdem nicht direkt das Herz aufgeht, auch wenn sie wichtig sind. Denn natürlich werden auch in anderen extrem wichtigen Bereichen fleißige Köpfe und Hände gesucht. Etwa in der Landwirtschaft oder in der Umweltbildung. Also ganz viele verschiedene. Schaut da einfach mal, was für euch persönlich in Frage käme. Ich spreche jetzt auch mit einer, die in der Praxis nämlich diesen Schritt zu einer klimafreundlichen Tätigkeit gegangen ist. Silvia Brecht arbeitet heute beim Naturschutzbund Deutschland, aber ihr Weg dorthin war jetzt kein ganz geradliniger. Warum sie sich entschlossen hat, trotzdem die Branche zu wechseln und wie es ihr damit ergangen ist, das erzählt sie uns jetzt im Interview. Hallo liebe Silvia, erstmal herzlich willkommen bei uns in Grünland.
Ja, hallo, danke für die Einladung.
Sehr gerne. So, wir haben natürlich großes Interesse an deiner etwas besonderen Geschichte. Magst du vielleicht mal von vorne anfangen sozusagen? Also wie waren denn deine ursprünglichen Berufspläne und wie hast du dementsprechend deine Ausbildung gestaltet?
Ich glaube, das war wie bei vielen Leuten, dass ich nach dem Schulabschluss noch nicht so recht wusste, beziehungsweise viele Ideen hatte und mich auch auf ganz verschiedene Studiengänge beworben hatte, weil ich gern studieren wollte. Und ich habe mich dann auf Umwegen über VWL zunächst für Biologie entschieden, weil ich dann so dachte, was könnte es Spannenderes geben, als das Leben zu studieren. Und habe das dann auch durchgezogen, habe noch Science Management in den Niederlanden dazu studiert, weil ich schon dachte, Biologin, so klassisch willst du eigentlich nicht werden. Und okay. Dann ist es fürchtig geworden, was ich so kannte, was man wird, wenn man dann nicht in die Lehre oder in die Forschung geht. Und ich bin dann in die pharmazeutische Industrie gegangen und habe da ganz klassisch als Vertreterin angefangen und war dann später im medizinischen, wissenschaftlichen Bereich. Hat mir auch viel Spaß gemacht, aber irgendwann ging es dann nicht mehr mit dem Gewissen. Also gar nicht wegen Pharma, sondern weil ich die Welt retten wollte.
Ja, auf jeden Fall. Okay, also das war schon ein hehres Ziel. Magst du noch mal ein bisschen zurückgehen bei deinem Master? Da war ja auch schon so ein bisschen Fokus auf Zukunft und Innovation und so weiter, oder? Also es war jetzt ja nicht rein Biologie sozusagen.
Genau, also ich habe ganz lange gesucht. Jetzt im Nachhinein würde ich anderen, die das ähnlich machen wollen, raten, ist eigentlich egal, was ihr studiert, beziehungsweise mittlerweile gibt es halt einfach sehr viele auch direkt Nachhaltigkeitsstudiengänge. Aber damals, das ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her, da war es nicht so einfach, zum Beispiel in Deutschland dann aus dem Biologie-Bachelor-Master-System rauszukommen. Und in den Niederlanden gab es eben viele Vertiefungen. Und meine Vertiefung hieß dann Science Management and Innovation. Und da haben wir schon sehr geschaut, wie kann ich jetzt die Biologie anwenden, zum Beispiel im medizinischen Bereich, aber auch im ökologischen Bereich. Wie kann ich Geld draus machen? Wie kann ich Forschung weiterentwickeln? Und das hat mir sehr gefallen.
Genau, aber dann, wie du sagst, bist du ja im pharmazeutischen Bereich erstmal gelandet. Wie sah denn da so dein beruflicher Alltag aus? Und wann hast du da gemerkt, dass der Arbeitgeber nicht so der Richtige war?
Also mein Schwerpunkt in der Arbeit war, 4 Jahre lang war ich da eben im medizinischen Bereich und habe klinische Studien mit koordiniert. Also von Corona kennt man das inzwischen ganz gut, was da so passiert. Und ich habe dann eben mit klinischen Zentren gesprochen, habe geschaut, dass Patienten eingeschlossen werden bei Medikamenten, die schon auf dem Markt waren und wo wir dann beobachtet haben, okay, wie ist das, bei welchen PatientInnen ist das vielleicht besonders wirksam, bei welchen nicht, welche Nebenwirkungen tauchen vielleicht auf und so weiter. Darum habe ich mich gekümmert, dann auch um Publikationen nach solchen Forschungsstudien und dann schon auch ganz viel Marketing, interne Fortbildung, sowas habe ich gemacht. Also es war schon ein Bürojob, aber auch viel mit medizinischen Kongressen, viel mit ÄrztInnen sprechen. Und das hat eigentlich viel Spaß gemacht. Ich hatte auch einen Dienstwagen zum Beispiel und ich fand das immer eher stressig und nicht so ein Privileg jetzt tatsächlich. Und ich habe dann gesehen, dass einfach wenig geht. Also in Sachen Mobilität ging dort ganz wenig. Und dann habe ich immer mal gefragt, wollen wir nicht dies und das nachhaltiger machen? Aber bei Pharma ist es natürlich vor allem so die Lieferkette zum Beispiel, wo ich jetzt gar nicht mit befasst war, die nicht nachhaltig ist. Und ich konnte es mir dann, glaube ich, schlicht einfach irgendwann leisten und wusste dann, okay, mein Leben kann jetzt so weitergehen in dieser Stadt, in dieser Wohnung, bei diesem Job. Und dann ging das nicht mehr. Und ich konnte mir eben leisten, in einen Bio-Supermarkt zu gehen, was ich jetzt zum Beispiel teilweise absurderweise nicht mehr so gut kann.
Okay. Und wie sah es bei dir dann privat zu dem Zeitpunkt aus? Also hast du da schon auch gemerkt oder, sag ich mal, andere Dinge gemacht, die halt du im Job nicht so umsetzen konntest, was du dann privat ausgeglichen hast? Also sagst schon Bio-Supermarkt. Gab es da noch andere Dinge oder auch irgendwie Weiterbildung, Ehrenamt, solche Geschichten?
Auf jeden Fall. Also ich habe mich auch schon davor im Studium immer mal versucht zu engagieren, so Richtung Radverkehr, weil mich das einfach sehr selbst betroffen hat. Dann habe ich immer mal so an irgendein Amt gemeldet, diese Ampelschaltung ist aber total unpraktisch und die könnte viel besser sein und bin dann oft so an meine Grenzen gestoßen. Ich war dann auch beim Radentscheid in Frankfurt am Main mit dabei, bin dann später bei den Grünen eingetreten, um mich da so zu engagieren. Ich war bei Cradle to Cradle, aber da war dann auch schon klar, dass ich den Job verlassen werde. Und ja, im Privaten, also kommen wir vielleicht noch drauf. Ich finde, dass die Hauptaufgabe schon bei Politik und Wirtschaft liegt. Aber natürlich, ich habe versucht, mich gut zu ernähren. Ich habe versucht, möglichst viel Rad und Fuß läufig zurückzulegen und eben nicht mit dem Auto. Ich habe hinterfragt, wie ich reise. Ich habe versucht, wenig zu konsumieren. Ich habe versucht, Sachen weiterzuverkaufen, solche Dinge.
Und dann ging es ja für dich nach der Kündigung erstmal weiter zu einem Non-Profit für CO2-Kompensation. Wie war da denn der Wechsel für dich und wieso bist du dort dann nicht allzu lange geblieben?
Spannende Frage. Also der Wechsel war schwierig. Also das war wahrscheinlich klar, dass das nicht so ganz einfach wird. Aber ich habe ja schon viel Berufserfahrung mitgebracht und diesen wunderbaren Lebenslauf, den so viele auch mittlerweile haben mit Ausland und Sprachen und diesem und jenem extra, hat nicht so viel genützt. Es war schon schwierig, was Neues zu finden, kann ich ehrlich sagen. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt und genau, bei Atmosphäre bin ich, glaube ich, auch gelandet, weil ich eben diese Vertriebserfahrung aus dem pharmazeutischen Bereich hatte. Und dort habe ich dann Unternehmensberatung gemacht, aber ich habe zum Beispiel auch einen Großteil der Arbeitszeit verwendet, um ein nachhaltiges Softwareprojekt mit anzuleiten, so als... Okay. Ich will nicht sagen Scrum Master, aber so in die Richtung. Und ich wollte dann doch gerne mehr so Lobbying und in die Politikrichtung gehen und weniger in diesem Softwarebereich bleiben.
Mhm. Genau, und dann hast du dich ja auch nochmal umentschieden und bist dann zum NABU gewechselt und bist da jetzt Referentin für Verkehrspolitik. Wie bist du denn genau auf die Stelle gekommen? War das so, okay, dann muss ich halt wirklich zu einer Naturschutzorganisation, so das Ultimum, oder wie sah das aus?
Es ist schwierig. Also es gibt ganz viele Jobs, es gibt ganz viele freie Stellen. Es gibt auch viele, die im Internet dann präsent sind. Aber das musste ich dann schon auch erstmal rausfinden, auf welchen Plattformen ich gut schauen kann. Es gibt viel bei LinkedIn zum Beispiel, aber jetzt auch nicht alle Jobs. Es gibt dann alle möglichen Newsletter, auf denen ich dann immer mal so geschaut habe, was gibt's denn noch und was würde mir mehr gefallen. Also für mich steht ganz klar der Klimaschutz im Vordergrund. Der NABU ist ein Naturschutzverband und da versuchen wir beides zusammenzudenken, eben Natur- und Klimaschutz. Und eben zu zeigen, dass wir das nicht gegeneinander ausspielen müssen auch überhaupt, weil es am Ende auf selber Ziel einzahlt. Genau, das gefällt mir gut, aber ich habe vor allem nach einem klimaschutzpolitischen Job gesucht.
Mhm. Und wie sieht dein Arbeitsalltag da jetzt aus?
Sehr voll. Also es ist typisch NGO, würde ich sagen. Wir haben, also ich muss immer wieder priorisieren, was ich schaffen kann. Ich sehe, wie groß die Industrielobby ist, gegen die ich arbeite. Und wir müssen immer wieder Kräfte bündeln. Ein Großteil meiner Arbeit ist einfach, den politischen Prozess zu monitoren. Also ich gucke ständig zu meinen Themen, okay, wer hat was gesagt? Was wird gerade im Bundestag besprochen? Welche Medien greifen das gerade auf? Was habe ich in den Gesprächen mitbekommen? Ich versuche, viele Lobbygespräche zu führen, zum Beispiel mit Abgeordneten des Deutschen Bundestags. Das ist immer sehr spannend, auch mit MinisteriumsmitarbeiterInnen. Das macht großen Spaß. Und ansonsten versuche ich mich auch immer wieder selbst aufzuschlauen, damit ich eben auf dem neuesten wissenschaftlichen Stand bleibe. Denn genau, wir versuchen natürlich faktenbasiert zu lobbyieren und das ist so das meiste, was ich mache.
Also positive Lobbyarbeit, das ist ja auch mal schön. Das wird ja immer sehr, sehr, sehr negativ konnotiert. Aber genau, gibt natürlich auch andere Verbände und so weiter, die dann vortreten bei der Politik. Und fühlst du dich da jetzt angekommen? Also hat sich der ganze Weg bis dahin gelohnt sozusagen? Hast du das Gefühl, das ist es jetzt?
Auf jeden Fall. Also natürlich haben wir auch das typische NGO-Problem. Es kommt immer darauf an, ob genug Geld reinkommt, ob die Stellen dann weiter besetzt werden können. Sehr viele Kolleginnen hier sind schon seit vielen Jahren da. Deswegen ist da die Chance ganz gut, auch bleiben zu können. Und es gibt hier einfach wahnsinnig viele spannende Themen. Also es gibt hier zum Beispiel auch Kreislaufwirtschaft. Ich wusste das vorher tatsächlich nicht so, wie viel hier ist. Es gibt ganz viele, die sich mit Carbon Management beschäftigen, was ich auch super spannend finde. Also wir sind hier über 300 Menschen und auch über, also an die 100 Menschen, die sich eben klima- und naturschutzpolitisch engagieren. Also das ist toll. Es gibt hier ganz viel Vielfalt und da kann ich auf jeden Fall noch lange Zeit verbringen und auch noch viel dran lernen.
Schön. Und wie war das eigentlich? Wie hat dein Familien- und Bekanntenkreis dein Climate Quitting sozusagen aufgenommen? Also konnten sie die Entscheidung nachvollziehen oder kam da auch irgendwie ein bisschen Unverständnis?
Die haben das schon mitgetragen, aber zumindest im Nachhinein, als ich dann einen Job hatte, habe ich dann noch Rückmeldung bekommen. Mensch, wir waren ja nicht so sicher, ob das klappt und wir haben uns ja große Sorgen gemacht und dass du deine tolle Karriere weggeworfen hast und was du da alles verloren hast. Also jetzt gerade mit Inflation und so, also jetzt Jahre, nachdem ich die Entscheidung getroffen habe, denke ich manchmal zurück und denke, ja, okay, ich hätte ein wohlhabenderes Leben führen können. Aber also
aber halt nur rein finanziell wohlhabend. Das ist ja auch immer die Frage, wie man das definiert. So.
Auch richtig. Also manchmal hätte ich schon gerade so bei Berliner Mieten ein paar Euro mehr in der Tasche. Aber also das ist überhaupt nicht der Punkt. Genau, also die haben sich schon Sorgen gemacht in meinem Umfeld. Was ich gehofft habe, also jetzt finden die das alle toll, ne, dass ich das mache und die sind auch stolz. Aber ich habe natürlich gehofft, dass ich die noch mehr mit wachrüttle. Also mir wird jetzt natürlich auch mehr berichtet, Mensch, Silvia, ich habe jetzt bin Fahrrad gefahren statt Auto oder wir haben gestern gar kein Fleisch gegessen. Also das ist schon gut, aber es könnte auch noch mehr sein.
Also du hast niemanden in deinem direkten Umfeld jetzt inspiriert, auch zu kündigen.
Also wie viel da auf meine Kappe geht, kann ich jetzt natürlich schwer sagen, aber auch ehemalige Kolleginnen sind jetzt mehr in meine Richtung unterwegs, ja. Aber das ist auch der Trend.
Sehr interessant. Und was würdest du denn anderen raten, die überlegen, ob sie fürs Klima kündigen sollen?
Also ich würde natürlich schon in mich reinhören, ob der Wunsch Bestand hat, denn es ist eine große Entscheidung, wenn der Branchenwechsel jetzt tatsächlich so groß ist. Ich würde schon auch offen sagen, dass es eben Zeit gekostet hat. Also ich konnte das machen, aber es hat auch was gekostet. Also es hat einfach viel Zeit gekostet und ich könnte das jetzt natürlich nochmal machen, wenn ich jetzt noch Künstlerin oder so werden möchte. Aber es kostet einfach Zeit und leider in der heutigen Welt auch oft einen Karriereschritt. Also dass Mann, Frau dann nochmal weiter unten anfangen muss. Aber genau, wenn der Wunsch dann Bestand hat, dann würde ich sagen, auf jeden Fall machen. Und auch gerne Hilfe holen. Also ich finde, die Coaching-Angebote sind noch ein bisschen dünn, speziell in diese Richtung. Also allgemeine Coaches können natürlich auch helfen bei so einem Wechsel. Aber ja, meldet euch. Also ich habe das ja jetzt durch.
Cool, also man kann sich auch direkt bei dir melden. Das ist ja schon mal ein nettes Angebot. Und du hattest ja auch gerade eben schon erzählt von Newslettern und so, die dir geholfen haben bei der Jobsuche. Hast du da irgendwie noch 2, 3 Empfehlungen für irgendwie Plattformen, Newsletter, was auch immer?
Würde ich jetzt raussuchen, aber tatsächlich, also viele Arbeitgeber suchen ja auch verzweifelt. Das heißt, also ich würde einfach mal suchen, was könnten denn Arbeitgeber sein, die mir gut gefallen und dann mich vor allem dort auf die Newsletter setzen. Also jetzt eben beim NABU kommen ständig neue Stellen, bei Agora Verkehrswende, bei der Deutschen Umwelthilfe. Also diese Newsletter sind auch an sich interessant, um ins Thema reinzukommen und da stehen ganz oft unten drin Stellengesuche.
Genau, oder auf Social Media ja auch oft ausgeschrieben, ne? Wenn man da den entsprechenden Unternehmen, Organisationen und so weiter folgt, findet man das auch oft, genau. Cool, vielen Dank dir, also sehr interessant auf jeden Fall und cool, dass du durchgezogen hast und ich wünsche dir da auf jeden Fall weiterhin alles Gute und noch viele spannende Projekte, bei denen du viel bewirken kannst. Das war ja der Sinn der ganzen Sache.
Dankeschön, wir versuchen's.
Werbung. Ihr interessiert euch für einen naturverbundenen Lebensstil? Dann schaut doch mal unsere Zeitschriften an. In der Landidee, Landapotheke, Landidee Altes Wissen und vielen anderen Heften zeigen wir euch jede Menge einfache Tipps und Anregungen zum Selbermachen, mit denen ihr euren Alltag Stück für Stück umweltfreundlicher gestalten könnt und euch selbst jede Menge Gutes tut. Ob Heilmittel aus der Natur, clevere Haushaltstricks oder nachhaltiges Essen. Es sind die kleinen Veränderungen, die Großes bewirken. Alle Hefte